Also guten Morgen, besonders an all die, die ich noch nicht begrüßt habe, weil wir mal wieder zu spät gekommen sind. Also, ich freue mich sehr, euch alle hier begrüßen zu können und euch hier zu sehen. Ich habe eine Predigtreihe begonnen vor einiger Zeit über den ersten Timotheusbrief und ich führe den jetzt fort. Zunächst ein kurzer Rückblick durch den Vers 1. Timotheus 3, Verse 14 und 15. Paulus schreibt darin, dass die Versammlung nicht irgendwie ein Club ist, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes. Dies ist das Haus Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und dann führt er aus, dass in diesem Haus Ordnung herrschen muss, dass die Christen sich ihrer Verantwortung stellen müssen. Wir brauchen Älteste, wir brauchen Diakone und wir brauchen die Bereitschaft, uns auch leiten zu lassen. Beim letzten Mal habe ich dann mit dem Kapitel 4 begonnen. Dort steht so etwas wie, die Gemeinde ist bedroht durch Irrlehrer, die dadurch dann Handlanger des Teufels sind. Sie haben zwar keine Macht über uns, aber sie sind gut darin zu verführen. Der gute Hirte wacht über seine Schafe, also uns, wenn sie ihn nur lassen, die Schafe. Außerdem darf man heiraten und man darf auch jede Speise zu sich nehmen, geheiligt durch Dank, Gottes Wort und Gebet. So, und jetzt geht's weiter. Erste Eingangsfragen. Wofür lohnt sich Engagement und Anstrengung? Und wie können wir Gott mehr und mehr gefallen? Vielleicht durch Askese? Natürlich nicht, ich weiß, werdet ihr denken. Also Askese vielleicht oder Sport vielleicht? Körperoptimierung? Alles nicht schlecht. Aber wie wäre es denn mit Gottseligkeit? Das ist jetzt die richtige Antwort, werdet ihr euch denken. Wie wäre es denn mit Gottseligkeit, Frömmigkeit? Auch wenn das sehr altmodisch klingt. Ist das vielleicht nur etwas für die Alten, für die, die jetzt viel Zeit haben, weil sie Rentner sind? Oder doch für alle? Und wie verschaffst du dir Respekt in der Gemeinde? Und wozu überhaupt? Also ich beginne damit mit der Lesung. Wir sind schon bei 4. Also, 1. Timotheus, 4. Kapitel, ab Vers 7. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat. Des Jetzigen und des Zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Viele Verse. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also, die eine Antwort auf eine meiner Fragen haben wir schon gefunden. Paulus sagt Timotheus, übe dich in der Gottseligkeit. Das Wort, habe ich gelesen, heißt dort so, kann man halt so und so auslegen. Entweder ist es im griechischen Sinne, dann ist es Respekt vor allem Hohen und Erhabenen. Wenn man das heutzutage übertragen möchte, dann wäre das irgend so etwas so Humanistisches. So. Man ehrt jede Art von Religion oder man ist ergriffen von einem klassischen Konzert. Man ist begeistert von der Unendlichkeit oder der Perfektion dort. Aber wenn Paulus das Wort benutzt, auch wenn er Griechisch schreibt, ist sicherlich im alttestamentlichen Sinn. Und das heißt so viel wie, man lebt im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Also Paradebeispiel wäre Abraham, Vater des Glaubens. Der war sich bewusst, dass er Kind Gottes ist, dass Gott dabei ist und das, was er tat, sollte Gott gefallen. Und das soll Timotheus auch tun. Nun ist aber interessant, dass er das nicht einfach nur tun soll oder lassen soll, sondern er soll das üben. Er soll sich dahin entwickeln. Es ist also kein Zustand, der erhalten werden soll, sondern es ist ein Ziel, das er ansteuern soll. Ein Prozess. Ein anderes Wort dafür, finde ich, ist Heiligung. Also Timotheus, du hast da einen langen Weg vor dir, aber es lohnt sich. Übe dich zur Gottseligkeit. Dann Vers 8. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Bin ich ja froh. Also zum Beispiel Askese, nicht? Also der Gedanke dabei ist, der Körper ist böse, der Körper ist schlecht. Ich muss ihn beherrschen, niederhalten, ich muss Schmerzen aushalten und ähnliches. Je weniger Essen ich brauche, umso besser. Das entwickelt sich, kam aus einer Ablehnung der Schöpfung. Man hat so unterteilt in den guten Gott und den bösen und solche Sachen. Hat sich später zur Gnosis entwickelt. Es ist aber richtig, seinen Körper als Werkzeug für Gott zu nutzen und zu erhalten. Das hat Paulus auch über sich selbst gesagt, dass er sehr bemüht darin ist, seinen Körper, was schreibt er in 1. Korinther 9, Vers 26, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Okay, so klingt das halt in der Elberfeld. Also das, er unterjocht seinen Körper, damit er gut missionieren kann. Also er musste schon sehr fit sein, um immer mal wieder mit dem Schiff unterwegs zu sein und manchmal unterzugehen und sich prügeln zu lassen und trotzdem durchzuhalten. Also er war jetzt kein gemütlicher Typ, der sich kaum rührt und nur noch mit der rechten Hand die Maus bewegen kann, sondern er hat ganz viel gereist im Altertum. Er war fit. Ja? Und er betrachtete seinen Körper als Werkzeug für Gott. Und als solches hat er das auch gepflegt. Aber sein Gott war nicht sein Bauch. Sicher nicht. Also er hat jetzt nicht seinen Körper betrachtet als irgendetwas, was ihm die ganze Zeit immer nur Spaß bringen soll, sondern der Körper war ein Werkzeug für ihn. Aber in gewisser Weise meint Paulus doch hier auch so etwas wie Sport, nicht? Leibliche Übung. Warum ist Sport so beliebt? Nun, wir haben vorhin schon etwas über Sport gehört. Deswegen konnte ich meine Einleitung bezüglich des Super Bowls mir sparen. Die wurde mir schon instand besetzt. Also das lasse ich jetzt weg. Aber warum ist Sport so beliebt? Ich denke, gibt einem den Eindruck, man könnte den körperlichen Verfall verschieben. Es hat irgendwie aufschiebende Wirkung auf das Altwerden, scheinbar. Und besonders wichtig ist das halt für Menschen, die meinen, mit dem irdischen Tod hier ist alles vorbei. Also Sport ändert nichts an unserem Stand vor Gott. Also worein investiert die Gesellschaft? In den Profi- und den Breitensport einerseits oder in die Predigt vom ewigen Leben? Hätte doch eigentlich den gleichen Effekt, oder? Das Leben, ne? Man nimmt doch mehr, also statt, man muss den Tod nicht vor sich herschieben, sondern man hat umso mehr Leben, also kann man doch auch, ne? Also die Gesellschaft hat schon sehr viel mehr Interesse an Sport. Breitensport, Profisport, Sport. Lange fit bleiben. Woran investieren wir mehr? Mehr Zeit und mehr Geld. Ich hätte jetzt auch erzählen können über mein eigenes Training, meinen Trainingsplan und so. Ne? Mein Muskelkater, das ist immer so gut, wenn ich Muskelkater habe. Dann weiß ich habe was geleistet. Aber im Grunde ist das eine völlige Nebensächlichkeit. Und genau so betrachtet Paulus das hier auch und sagt Timotheus, hey, die leibliche Übung ist was völlig blöd. Nein, er sagt, zu wenig Nütze. Ist ja okay, mach's, aber zu wenig Nütze. Das gehört dir gar nicht hin. Also, meine Meinung ist, Sport ist gut. Haltet euch fit. Betreibt sportlichen Wettkampf. Macht ja auch Spaß. Tobt euch aus und haltet eure Kinder dazu an. Ist immer traurig, wenn irgendwelche Grundschullehrer sagen, wenn man meinem neuen Schüler sagt, mach die Augen zu, stell dich auf ein Bein, dann fällt das um. Das ist doch doof. Also die Kinder sollten natürlich fit sein, oder? Aber macht die Gesundheit nicht zum Gott. Habt keine Angst vorm Tod. In Kolosser 3, Vers 4 steht, wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also nur, was ist euer Leben? Ich hoffe, Christus. Christus, euer Leben. Das ist unser Leben. Das sollte auch unser Trainingsfeld sein. Also was trainieren wir? Den Glaubensmuskel oder den Bizeps? Das ist dieser Muskel. Ja. Okay, weiter. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also die Belohnung, das Preisgeld, um die es hier geht, ist Leben. Das Leben an sich, das ewige Leben. Und dafür lohnt sich aller Schweiß. Also übe dich da drin. Ein Wortspiel daraus hat jemand gemacht, der so ein Buch geschrieben hat, in dem er aufruft, Männer, reißt euch mal zusammen und tut gefälligst, was ihr tun sollt in der Gemeinde. Point Man heißt es. Ganz nettes Buch von einem Herrn Farrar. Und darin sagt er, betet gefälligst, also mindestens 3x20 Minuten pro Woche. Er nennt das Aerobic Kneeling. Also klingt halt so, als wäre das Beten ein Sport. Ja. Aber er will halt darauf ansprechen, dass die meisten Männer sind irgendwie sportbegeistert und dann sagt er, es wird Zeit, dass ihr jetzt den folgenden Sport betreibt, Aerobic Kneeling, 3x20 Minuten die Woche. Also, wie ihr das macht, ist eure Sache. Aber das ist viel wichtiger als Sport, insbesondere Sport zu gucken. Ja? Ja. Also, zusätzlich mach ruhig ein bisschen Körpersport. Zusätzlich. Vers 9. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Vers 10. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen. Das Problem, das ich damit hatte und das auch so die Kommentatoren hatten, war, dass nicht ganz klar ist, welches Wort er meint in Vers 9. Also meint er jetzt die Verse davor oder meint er die Verse danach oder worauf bezieht er sich? Oder ist das so eine Unterschrift unter die ersten drei Kapitel, so ein abschließender Vers? Ist aber nicht so wichtig, da uns sowieso alle Ausführungen in dem Brief wichtig sind. Also deswegen ist das jetzt nicht von bahnbrechender Bedeutung für uns. Also es ist wichtig, was er schreibt und das glauben wir sofort. Er schreibt vom lebendigen Gott. Vielleicht bezieht sich das jetzt auf Sport oder ne, so. Er schreibt von Arbeiten und Mühen. Wir sollen uns abmühen. Dafür mühen wir uns ab. Schweiß tropft. Ein Kampf gegen uns selbst. Gegen die eigene Trägheit. Also, das sind alles Wörter, die man im Sport gut unterbringen kann. Und er meint, nein, nein, Timotheus, das musst du unterbringen in Bezug auf dein Wachstum im Glauben. Investiere Mühe, investiere Schweiß. Kümmere dich. Gott, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, schreibt er. Da drucksen dann die Kommentatoren immer so ein bisschen rum. Natürlich, wie jetzt Retter aller Menschen. Ich wünsche natürlich allen die Rettung und die ewige Glückseligkeit. Allen Menschen, der gesamten Menschheit. Aber ich fürchte, ich persönlich fürchte, dass hier nicht gemeint ist, dass alle irgendwie gerettet werden, kein Problem. Egal, was sie tun, egal, was sie glauben. Und dass die Gläubigen dann nur ein kleiner Teil von sind. Also ich persönlich glaube das nicht. Ich hoffe es aber, also von mir aus, gern. Ich vermute, es ist mehr sowas gemeint wie, da ist jemand, der Rettungsringe zuwirft. Und er fühlt sich für alle zuständig und er wirft jedem diesen Rettungsring zu, egal wie seine Herkunft ist, ja, völlig egal, egal wo er herkommt, wie alt er ist, ja, die kriegen alle einen Rettungsring. Aber zufassen müssen sie schon selber. Ist so meine Idee vom ganzen Rest der Bibel. Ja. Er unterscheidet nicht nach Hautfarbe, Geschlecht, Alter und so. Nein, jeder kann gerettet werden, er muss es halt nur selbst ergreifen. Im zweiten Kapitel in diesem Brief, im dritten Vers, in 3 und 4 steht, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Na klar möchte Gott, dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der Missionsbefehl am Ende von Matthäus ist doch auch in alle Richtungen gerichtet. Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Also alle. sollen das Angebot bekommen. Ein Kommentator sagte, nee, das ist so gemeint, also wenn Jesus zurückkommt am Ende der Zeit, dann passiert irgendwas Besonderes und dann, zack, sind doch alle gläubig. Irgendwie, wenn sie, so, wenn, also ich hoffe ja, bitte, gerne. Ja. Ich würde nur niemandem dazu raten, es darauf anzulegen. Also, ja, da würde ich mir Sorgen machen. Also, darauf zu hoffen. Vers 12. Niemand verachte deine Jugend. Ist ein bisschen komisch, denn es ist ja ein Brief an Timotheus. Ne? Also niemand verachte deine Jugend. Warum schreibt er das Timotheus? Nun, aus zwei Gründen. Zum einen, der Brief wurde ja verlesen. Nee. Und dann ist es doch ganz gut, wenn Paulus sagt, niemand verachte deine Jugend, Timotheus, und das wird verlesen vor der Gemeinde. Vor der großen, seltsamen Gemeinde aus Ephesus. Die hören das alle. Das ist das eine. Und das zweite ist, Timotheus' größter Gegner ist sein Selbstzweifel. Und er soll wissen von seinem lieben Bruder Paulus, wenn die auf dich herabsehen wegen deiner Jugend, dann liegen die falsch. Das ist für Timotheus wichtig. Ja? Deine Vollmacht beruht nicht auf deinem Alter. Du hast deine Vollmacht trotz deines jungen Alters. Du hast deine Vollmacht durch Berufung, Bevollmächtigung. Also sei mutig und stark. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Ein Vorbild. Sei kein Mauerblümchen, auch wenn das vielleicht deinem Charakter mehr entspricht. Ja. Halt dich nicht zurück und sag nach 10 Jahren mal etwas, ja, ich hätte da noch was zu... Nein, du sollst Vorbild sein. Im Wort. Also in dem, was du sagst und vielleicht auch in der Kenntnis der Schriften. Also ich denke, es geht hier um das, was du sagst, was du redest. Sei vorbildlich in dem, was du sagst. Lass das dumme Gerede vielleicht weg, Timotheus. Sei ein Vorbild im Wandel. Also tue das Richtige und lass das Falsche. Meine Kinder hören das manchmal von mir, mögen das nicht so, wenn ich das sage. Tue das Richtige und lass das Falsche. Sei ein Vorbild im Wandel. Gegen die Maßstäbe der Welt. Tue das Richtige. Mehr dienen, als erwartet wird. Mehr spenden, als ökonomisch sinnvoll. Und dein Reden und dein Handeln müssen übereinstimmen. Und dann in Liebe. In Selbstlosigkeit vielleicht, freundliches Entgegenkommen, ja. Nicht dem anderen heimzahlen, wie er dir vielleicht entgegenkommt. Oder eifere Gott nach. Wie wäre es da mit dem beliebtesten Vers, den es so gibt, Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, also nicht die Netten, sondern alle, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Übrigens glaubt, nicht wahr? Gläubige, ne? Ihr erinnert euch so. Also jeder. Gott macht da keine Unterschiede und er ist freundlich, liebevoll zu allen. Timotheus, du auch. Er soll auch ein Beispiel, ein Vorbild im Glauben sein. Er soll vielleicht Gott beim Wort nehmen können, Zuversicht ausstrahlen und andere nicht runterziehen. Das ist bestimmt schwierig für einen jungen Mann in einer großen Gemeinde. Ja. Die haben irgendwie damit gerechnet, Paulus kommt in Kürze wieder. Und Paulus hat ihnen geschrieben, ja, ich würde ja gerne. Ne? Vielleicht kam er nie wieder. Und er, Timotheus, war da sozusagen gestrandet mit dieser Riesengemeinde, die irgendwie, ja, wir hätten gern Paulus hier, bist ja auch nett, aber wo ist Paulus? Ja, und er soll jetzt ein Vorbild im Glauben sein. Fels in der Brandung. Ich habe eben gerade kurz dieses Reißt euch zusammen Buch erwähnt von diesem Herrn Pfarrer. Da drin schreibt er auch über seinen Vater. Der war Immobilienmakler, schreibt er. Und der war immer besonders dann beeindruckend in seinem Glauben, wenn die Zeiten schwierig waren. Also wenn es in der Familie nicht so lief oder wenn die Geschäfte schlecht liefen, dann war er ein Fels in der Brandung. Dann hat jeder gemerkt, wie stark er seine Wurzel im Wort hat, wie vorbildlich und stark sein Glaube war. Und mir fällt ein, dass damals in Hannover, als wir da in der Gemeinde waren, Christian eine Predigt gehalten hat, er ist Sonderpädagoge, und er hat über ein Kind geschrieben, das er betreut. Ich bin schon ganz gerührt. Also dieser Junge hat Trisomie 21, ja. Also sieht ein bisschen ulkig aus und ist, sagen wir mal, eher einfach in dem, was er so sagt und von sich gibt. Aber er war andauernd krank, das liegt auch dabei, das hat man auch dabei, ja. Also man hat dann so eine Immunschwäche und so. Und wenn man ihn gefragt hat, na, wie geht's denn so? Und er sagt dann, kein Problem, Gott ist ja da. Ah, toll. Super. Timotheus sei auch so. Wenn Probleme da sind, Gott ist ja da. Toll. Und dann leider noch, Timotheus sei auch ein Vorbild in Keuschheit.
Ja.
Paulus wählte für sich die Ehelosigkeit. Was sollte aus? Naja. Also, er hat das für sich gewählt, um noch effektiver für die Gemeinden zu arbeiten. In Bezug auf Timotheus weiß ich das nicht, wie sich das da entwickelt hat. Aber beide standen unter Beobachtung. Übrigens ähnlich wie wir alle. Ja. Wer so lebt wie wir und versucht, Gott zu folgen, wer also bei der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaft nicht mitmacht, ja, wirkt wie ein wandelndes, schlechtes Gewissen. Und wenn wir dann etwas falsch machen, dann branden all diese angestauten, hahaha, ihr habt uns die ganze Zeit genervt und ihr seid auch nicht besser, auf uns herab. So. Timotheus, in einer Nacht, in einer Stunde kannst du so viel kaputt machen, wofür du gearbeitet hast. Lass das. Ja. Sei dir bewusst, wie groß deine Verantwortung da ist. Ja. Und selbst wenn Timotheus hinterher Reue gezeigt hätte, der Schaden ist erstmal da und vielleicht nicht wieder zu gut zu machen. Wir haben natürlich, was weiß ich, im Bekanntenkreis auch Leute, die das ganz anders sehen und die ohne Trauschein Jahrzehnte zusammenleben, scheinbar monogam und so. In kurzer Folge sind da jetzt zwei Paare auseinandergegangen, die irgendwie seit Jahren, also wer die so gekannt hätte, klar, hätte die als Ehepaar betrachtet, ja. Und so viel Ärger und so viel Entsetzen und fürchterlich. Was lernen wir daraus? Naja, schwierig, wo will man denn da anfangen? Ja? Will man jetzt diesen Nicht-Christen sagen, bleib zusammen? Ja klar, aber die hören nicht auf mich, ja, also. Wo will man da anfangen mit? Es gibt in der Bibel eindeutige Dinge. Es gibt auch Sachen, die sind nicht eindeutig, aber vieles eindeutig. Und viele Sachen aus dem Alten Testament sind eindeutig im Neuen Testament wiederholt. Daran müssen wir uns halten. Ja? Und die Ehe gehört dazu. Hallo? Werde Christ und dann tu, was Jesus sagt. Wäre das, was ich gerne den Leuten sagen würde. Ah. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Ja? Also es ist nicht egal.
Timotheus, sei ein Vorbild in der Keuschheit. Lebe danach. Solange du nicht verheiratet bist, Finger weg. Wenn du es bist, sei deiner Frau treu. Dann noch ein paar konkrete Anweisungen. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen. Was sollte er vorlesen? Das Alte Testament ist eindeutig. Das ist gesetzt. Vielleicht gab es schon Evangelien. Aber sicherlich noch nicht irgendwie frei verfügbar oder gedruckt. Vielleicht gab es die eine oder andere, vielleicht gab es schon Briefe oder so. Apostelgeschichte denkbar. Aber da ist nicht so ganz klar. Aber sicherlich Altes Testament. Sind die wertvoll, diese Schriften? Haben die was an sich, was sonst nichts hat? Ja? Ist das wertvoll? Dann musst du das zugänglich machen, Timotheus. Das müssen alle wissen. Es reicht nicht, wenn du das weißt und sie dir vertrauen, ja, darauf, dass du das schon alles richtig machst. Sie müssen das auch wissen. Was sagt uns das? Jetzt, wo wir alle lesen können. Der Teufel ist übrigens dagegen. Alles, was die Gemeinde damals und mehr so in Gefahr brachte, das waren so Geheimlehren und Geheimnisse und das geht keinem was an und so. Sahen keinen Wert in diesen Schriften, die ihre kruden Ansichten ja nicht unterstützt haben, nicht? Da war der Geheimnistour angesehener. Also nein, Timotheus, mach die Heiligen Schriften zugänglich. Achte auf das Vorlesen. Paulus sagt dazu, bis ich wiederkomme. In dieser Situation sind wir auch. Bis der Herr wiederkommt, lasst uns vorlesen und selber lesen. Lasst uns die Bibel studieren. Lasst uns darin auskennen, bis der Herr wiederkommt. Ich möchte hier einen Abschluss finden, denn ich gucke gerade auf die Uhr. Lasst uns nochmal die Einleitungsfragen angucken. Wofür lohnt sich Engagement und Anstrengung? Askese? Sport? Körperoptimierung? Wie wäre es mit Gottseligkeit, also Frömmigkeit? Und wie verschaffst du dir Respekt in der Gemeinde? Und wozu überhaupt?